Wir sind zurück in der Apostelgeschichte und der Herr hat nach Pfingsten begonnen, seine Gemeinde zu bauen. Über den gesamten Globus mit diesem Bau ist er immer noch beschäftigt, bis jetzt. Und Gott selbst baut seine Gemeinde immer noch nach diesem gleichen Schema. Die folgende Herausforderung ist, dass wir Gottes Prinzipien dieses Gemeindebaus nicht immer wirklich vertrauen. Und ohne diesem Vertrauen auf Gottes Prinzipien fokussieren wir uns oft auf unsere, auf meine Prinzipien, Strategien, wie denn Gemeinde gebaut werden soll. Und so stehen wir in der Gefahr, fruchtleer zu sein, ohne Frucht, oder in der Gefahr, als Gemeinde zu stagnieren. Und die Frage stellt sich deswegen jetzt auch für uns, was ist denn genau diese Strategie, die Gott verfolgt, die Gemeindebaustrategie Gottes? Und wenn ja, welche ist es? Und verfolgt Gott die gleiche noch heute? Nehmen wir diese Strategie an? Will ich sie annehmen? Und ich bin von der Schrift überzeugt, dass Gott genau zwei Strategien nutzt, auch durch unseren Text. Das ist einmal durch die Verkündigung des Wortes Gottes und das zweite ist durch die Lehre seines Wortes. Und diese Strategie nutzt Gott, um blühende Gemeinden zu bauen. Und ich will und möchte heute, dass auch du aus der Schrift diese Strategien erkennst und siehst und dass du sie annimmst und an ihr teilnimmst. Und du wirst merken, dass deine Ruhe und Zufriedenheit in Christus steigt, weil du an Gottes Werk teilnimmst, dass du motiviert bist, an Gottes Gemeinde mitzubauen und dass du Gott verherrlichen wirst, weil er die Gemeinde voranbringt und weil es nicht von uns, von ihm oder von dir selbst abhängt. Und als Beispiel haben wir aus unserem Text die erste Gemeinde auf dieser Welt, die komplett aus Heiden entstanden ist. Nur durch Nationen. Und das erste Mal in der Geschichte nutzt Gott nicht Israel, um sein Werk voranzubringen, sondern nur die Nationen. Und er nutzt weiter zwei Leiter, die dann auch Juden waren und das Wort treu verkündigten. Und ihr könnt das schon ahnen, die Gemeinde war die Gemeinde in Antiochia. Und diese Gemeinde wurde zu einem Beispiel für die ganze Welt, für die ganze Kirchengeschichte, zu einem Beispiel, wie eine Gemeinde aktiv lebt und lehrt und weitere Gemeinden mitgründet, Menschen aussendet, um das Evangelium zu verbreiten. Und Gott wirkte damals so und er möchte auch in jeder Gemeinde heute so wirken. Und er möchte, dass wir Gemeinde nach seinem Plan umsetzen. Und das Ziel ist natürlich, von diesen Strategien, dass Gott verherrlicht wird, dass Menschen gerettet werden. Und das Ziel erreicht Gott mit diesen zwei einfachen Strategien. Und wir sehen die erste Strategie in den ersten Versen. Die erste Strategie ist durch die Verkündigung des Wortes Gottes oder durch die Verkündigung des Evangeliums. Das ist der erste Punkt, 19 bis 21, die Verse aus Apostelgeschichte 11. Die zweite Strategie ist durch die Lehre des Wortes Gottes. Und aus diesen zwei Strategien folgt dann, dass eine blühende Gemeinde entsteht. Und Jonathan hat uns letzte Woche durch die Bekehrung des Hauptmannes Cornelius geführt. Und das Evangelium beginnt nun unter den Heiden sich auszubreiten. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, beschreibt in seinem Buch, wie die Entstehung, das Wachstum der Gemeinde vorangetrieben wird ab Pfingsten nach Jesu Tod und Auferstehen. Und unmittelbar nach der Bekehrung von Cornelius, und wir wissen noch, Petrus hat mit Cornelius das Evangelium gebracht, Cornelius bekehrt sich und Petrus, der Apostel, muss zurückgehen nach Jerusalem und sich rechtfertigen, warum denn jetzt ein römischer Hauptmann das Heil empfangen hat. Und es ist vielleicht eine kleine Auseinandersetzung mit den Aposteln. Aber er bestätigt das und sie merken, das Heil ist auch für die Nation da. Und jetzt von Jerusalem schwenken wir hoch in diese Stadt Antiochia. Und die Kamera bewegt sich weg, der Fokus der Geschichte. Und wir sehen, wie es jetzt weitergeht in Antiochia. Und das war die Hauptstadt des damaligen Syriens. Und Antiochia war die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. Und oft kennen wir Rom, ganz weit im Westen des Reiches. Wir kennen andere große Städte, aber Antiochia ist nicht so ganz in unserem Fokus. Das war die drittgrößte Stadt und die Cäsaren liebten diese Stadt. Und wir hören auch gleich, warum. Alexandria in Ägypten war so die zweitgrößte Stadt. Und so haben wir diese drei größten Städte. Und Antiochia hatte circa 500.000 Einwohner. Sie war sehr multiethnisch, sehr viele verschiedene Nationen. Und ausgerechnet jetzt in dieser drittgrößte heidnische Stadt, in dieser Stadt beginnt jetzt das Evangelium zu wirken. Das Licht kommt in die Dunkelheit hinein. Und starten wir nun in den ersten Teil unseres Textes, die Verse 19 bis 21, Apostelgeschichte 10, 11, 19 bis 20. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort, als allein zu den Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Und nach der Steinigung von Stephanus in Kapitel 7 entsteht nun diese große Verfolgung in Jerusalem. Die ersten Judenchristen fliehen aus Jerusalem. Die ersten griechisch sprechenden Juden, die in Jerusalem fliehen, zurück in ihre Gebiete, denn sie kamen vor Pfingsten zum Passafest genau nach Jerusalem herunter oder hinauf, wie die Israeliten immer sagten, zur Anbetung. Sie wurden da bekehrt, sie haben sich bekehrt, sie wurden wiedergeboren, sie sind da geblieben, die Gemeinde wuchs und jetzt entstand diese Verfolgung und so sind die griechisch sprechenden Juden wieder zurück in ihre Gebiete gegangen. Im Text sehen wir Phönizien, das ist das Gebiet heute um Haifa und weiter nördlich in den Libanon hinein. Das ist die Küstenebene Palästina, direkt am Mittelmeer. Und man konnte von Phönizien gleich rüber nach Zypern fahren. Es waren einige Häfen, die das ansteuerten. Und in diese Gebiete gehen sie nun zurück und landen in Antiochia. Das ist so der letzte Zipfel der Türkei. Die Stadt heißt heute Antakya. Und da sind sie jetzt gelandet, dahin sind sie geflohen. Und was tun sie jetzt? Schaut in den Text. Sie predigen zu wem? Zu niemandem, als allein zu den Juden. Und sie schienen immer noch zu glauben, dass das Heil nur für die Juden war. Und wir erinnern uns, die ganze Volksgruppe war in der Zerstreuung und wahrscheinlich haben sie noch nichts davon gehört, dass das Heil mittlerweile schon zu den Samaritern gekommen ist, das jüdisch-heidnische Mischvolk. Sie haben wahrscheinlich nichts vom Hauptmann Cornelius gehört, der jetzt als erster Römer, hundertprozentiger Römer, gerettet wurde. Und sie wissen wahrscheinlich nichts davon, aber Gott ist dabei, sie aus ihrem Schneckenhaus zu holen. Sie waren fokussiert auf die jüdische Evangelisation. Aber unter ihnen gab es ein paar, vielleicht können wir sagen, abenteuerlistige, lustige Typen. Und wahrscheinlich haben sie daran gedacht, hat nicht Jesus irgendwann mal gesagt, oder die Apostel haben uns gesagt, dass das Heil zu allen kommen soll? Dann probieren wir das mal einfach aus. Und sie begannen einfach, jedem das Evangelium zu verkündigen. Sogar unbeschnittenen Heiden, die nicht zum Volk Israel gehören, zu Griechen, lesen wir im Text. Sie selbst waren ja aus Zypern und Kyrene und sie hatten wahrscheinlich keine Berührungsängste, denn sie kannten ja die Nation, die Gegend. Sie sind unter ihnen aufgewachsen. Und so nutzten sie das, gingen in die Stadt Antiochia und viele kamen zum Glauben. Beschäftigen wir uns ein paar Minuten mit dieser interessanten Stadt Antiochia. Sie war, wie gesagt, sehr beliebt. Sie wurde am Fluss Orontes gegründet. Merkt euch diesen Fluss kurz, wir kommen gleich wieder auf ihn zurück, der Fluss Orontes. Der fließt in das Mittelmeer hinein Und diese Stadt war groß und berühmt für Kultur, Politik, Handel. Und die römischen Straßen durchzogen diese Stadt. Das heißt, von Rom kam die Straße rüber durch Griechenland, durch die Türkei hin bis Antiochia und ging runter nach Ägypten. Und aus dem Assyrien und später Babylon kam dann auch diese Straße rüber. Das heißt, das war ein Knotenpunkt für den Handel, eine florierende Stadt, wo viele Ideen, Menschen zusammenkommen. Cicero sagt, es ist das Land der Gelehrten. Also ein paar schlaue Leute waren da. Es ist das Land der liberalen Studien. Und da werden wir auch gleich hellhörig. Denn wir wissen, wenn so viele Menschen, so viele Nationen zusammenkommen, dann geht es bei den Menschen nicht anders ab, dass auch viel Sünde zusammenkommt. Und so war diese Stadt auch bekannt dafür. Und wie heißt nochmal? Der Fluss heißt Orontes. Und ein römischer Geschichtsschreiber, Juvenal, hat das einmal verbildlich dargestellt. Er hat über diesen Fluss geschrieben, der Fluss Orontes nimmt den ganzen Dreck aus Antiochia und bringt ihn nach Rom und schüttet ihn in den Tiber, den Fluss in Rom, aus. Und wenn, meistens denken wir darüber nach, dass Rom wirklich verdorben war, was auch stimmt. Wenn wir das hören, dann merken wir, Antiochia war wahrscheinlich weitaus schlimmer. Und es war ein niemals endendes Fest, eine große Party. Es ging um Bäder, Bordelle, Theater, Zirkusse. Und die Anbetung dieser Stadt hat sich konzentriert auf eine Göttin, die Göttin Daphne. Und für sie bauten sie einen großen Garten, der voll war mit Prostituierten. Das war die Anbetung, die sie taten. Sie gaben sich in dieser Anbetung, diesem Treiben völlig hin und allen kranken Unsittlichkeiten. Und das hört sich so ekelhaft und so weit weg und fern an. Aber einige dieser Beschreibungen hören sich vielleicht bekannt für uns an, die unsere Stadt ein bisschen besser kennen. Und unsere Stadt gibt sich auch einem Laster hin, eine niemals endende Party, 24/7, das ist die Anbetung unserer Stadt. Aber welche Anbetung findet denn statt? Wenn wir vielleicht kurz an diesen Radius von 3 Kilometern denken und nachdenken, was ist denn 3 Kilometer um unsere Gemeinde herum? Was gibt es denn da? Dann haben wir wahrscheinlich 10 der modernsten Tempel, 10 der größten Clubs Berlins, wo sich Menschen auch hingeben und Anbetung tun. Und so können wir wahrscheinlich gut verstehen, wie dunkel es in Antiochia war, wie dunkel unsere Stadt ist. Und Gott greift genau in diese Stadt ein. Er hält sich nicht fern und er will mit seiner rettenden Gnade eingreifen und er gründet eine Gemeinde, wie auch in Berlin Gemeinden gegründet werden und Gott gnädig ist und er greift ein. Und wir sehen in Vers 21, dass die Hand des Herrn mit den Verkündigern war. Es war der Wunsch des Allerhöchsten selbst, in diese Stadt, in diese Dunkelheit einzugreifen. Die Hand des Herrn können wir als Macht und Segen verstehen. Die Ägypter hatten einst Angst vor der Hand des Herrn, weil sie schwer auf ihnen lag. Sie hatten viele Plagen dadurch. Aber vielmehr wird die Hand des Herrn oder die Hand Gottes in der Schrift immer wieder als gute Hand Gottes beschrieben. Und so sehen wir, dass die gute Hand Gottes mit Macht eingreift. Und sie führt zur Rettung von Seelen. Und diese riesige Menge glaubte. Und das ist sehr gut, dass sie glaubten. Wenn wir kurz dabei stehen bleiben bei dem Glauben, oftmals sehen wir Menschen, die glauben, aber nicht vorankommen. Und wir wissen, dass es Glauben gibt, der nichts nützt. Und schaut mit mir in den Text rein, wie ich darauf komme. In Vers 21, was steht da? Sie glauben und sie bekehren sich. Sie kehren um von ihren alten Wegen. Sie wenden sich weg von ihrem alten Weg und wenden sich auf den neuen Weg. Allein durch Glauben wird man gerettet. Und die Bekehrung, die Umkehr, beweist die Wahrhaftigkeit des Glaubens. Das heißt, Lukas, der Geschichtsschreiber hier, bestätigt uns, hier ist wahre Umkehr passiert. Es waren nicht Scheingläubige, die einfach festgestellt haben, Jesus muss Gott sein. Nein, sie sind tatsächlich nachgefolgt. Und der Herr begann mit dieser einfachen Strategie die Gemeinde dort zu bauen. Und hast du die erste Strategie beobachten können? Der Herr greift ein. Das ist sein Teil. Und was ist der Teil der Jünger? Was ist unser Teil? Indem sie das Evangelium, Vers 20, von dem Herrn Jesus verkündigten. Ganz einfach, aber revolutionär. Das ist die erste Strategie einer jeden Gemeinde, einer neuen Gemeinde, einer alten Gemeinde. Und dieser Plan wird nicht alt. Die Gemeinde ist da, um zu evangelisieren, um das Wort von Christus, das Evangelium, weiterzugeben. Und so verkündige auch du ohne Angst und sei dir sicher, auch um den Segen Gottes, einfach das Evangelium. Bringe es raus an die Menschen ohne Angst und Vorurteil, an jeden Menschen. Und Gott möchte so wirken. Gott will wirken in Gemeinden, die diese Strategie verfolgen. Und wir brauchen oft keine besondere Strategie. Wir brauchen nicht oder wollen nicht diese besondere Gemeinde sein, die das und jenes kann. Wir wollen uns einfach auf diese Strategie Gottes verlassen. Sind wir einfach die Gemeinde, die das Evangelium verkündet? Sind wir einfach dafür bekannt? Gehen wir weiter zu den nächsten Versen, zur zweiten Strategie. Und folgen wir erstmal dem Verlauf der Geschichte, der Erzählung hier. Und beobachte schon mal, versuche herauszufinden, was ist die zweite Strategie in diesem Text. Ich lese die Verse 22 bis 26. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia hinzuziehen. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Und er ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn zugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde lehrten und zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Nun, die Kunde, dass jetzt Heiden bekehrt sind, macht die Runde und es landet bei den Aposteln in Jerusalem. Und es ist gut möglich, dass sie genauso schockiert waren wie von Hauptmann Cornelius. Ist ja unglaublich, jetzt ist ein Römer ist jetzt Christ. Und was hörten sie von Antiochia? Dass eine Person Christus nachfolgt? Eine Menge. Die überschwemmen uns ja jetzt regelrecht. Das heißt, es war eine gewisse vielleicht Unsicherheit, was ist da los? Die Situation war ein bisschen heikel, wie sollen wir das bewerten? Und so schicken sie jemanden los. Und wie schon bei den Samaritern, wo sie den Apostel Petrus hingeschickt haben, und der Apostel Petrus war selbst beim Hauptmann in Caesarea und hat bestätigt, dass es wahrhaft, was hier passiert. Sie gehören zu Christus. Aber die Sache ist jetzt ein bisschen heikel und sie schicken keinen Apostel hin. Barnabas war nicht ein Apostel wie die anderen. Er war nicht der Augenzeuge. Er hatte nicht das Amt der Apostel, das erste Fundament zu legen. Aber er war ein sehr guter Mann. Und woher kennen wir ihn denn? Wir hören von ihm in Apostelgeschichte 36 schon. 36 bis 37. Zu der Zeit, und wir haben schon gehört, die ganzen Griechenjuden kamen zum Passafest nach Jerusalem. Da passiert Pfingsten, sie bekommen den Geist. Und sie bleiben da. Eine Menge von Menschen bleibt da in der ersten Gemeinde. Und sie haben Probleme zu überleben. Sie müssen sich irgendwie finanzieren. Sie werden verfolgt. Die Verfolgung bricht aus und jetzt müssen sie fliehen. Und in dieser Phase, was tut Barnabas? Und wir lesen über ihn in 4, 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas getauft wurde, genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Sein Name war also Josef, er war ein Jude, er war ein Levit, er gehörte dem priesterlichen Stamm an, sehr wichtig für einen Juden. Und seine Großzügigkeit machte ihn zu diesem Beispiel. Im Gegensatz zu Ananias und Sapphira, die nur die Hälfte des Geldes vom Acker brachten. Und was ist mit ihnen passiert? Sie wurden umgebracht. Und das Gegenbeispiel, was uns die Bibel gibt, ist Barnabas. Er hat es mit vollem Herzen gemacht. Er war großzügig. Und er kam auch von wo? Von dieser Insel Zypern. Das heißt, er kannte die Umgebung. Er kannte sehr wahrscheinlich viele Heiden. Aber was hier so raussticht, ist sein Name. Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Barnabas war ein Ermutiger. Er hatte die Gabe der Ermahnung und Ermutigung. Und was für eine gute und weise Entscheidung, jetzt diesen Barnabas nach da oben zu schicken und diese heikle Situation rein, diese ermutigende Persönlichkeit. Man kann sich vorstellen, wenn man vielleicht Petrus so hochgeschickt hatte. Okay, wir wissen, Petrus hatte sich schon verändert. Er ist vom Sohn des Donners ein bisschen weggekommen. Aber wenn du die falsche Person in diese Situation reinschickst, mit dem Hammer, mit der Keule, der kommt und sagt, du bist vielleicht gar nicht Christ. Der mit seiner Heiligkeit kommt, die nicht unbedingt falsch ist, er kann so ein Projekt, diesen neuen Samen, den Gott hat, zerstören. Und welch eine Weisheit, diesen Barnabas hinzuschicken. Vers 24 sagt über ihn, er war voll des Geistes und des Glaubens. Das heißt nicht, dass er herumschwebte, weil er dieser Barnabas war, der Ermutigung und voll des Geistes. Das erhebt einen nicht, sondern es macht einen leer. Leer von sich selbst. Voll des Geistes zu sein heißt, voll vom Willen Gottes zu sein, voll vom Wort Gottes, voll von den Absichten Gottes und völlig leer von sich selbst. Das zu tun, was Gott möchte. Er war voll von Gottes Absichten. Er lebte im Glauben. Er wusste, ich vertraue nicht auf mich selbst, ich vertraue auf Gott. Gott wird wirken in dieser Stadt, was Gott wirken möchte. Und er war voll diesen Vertrauen und Glaubens auf Gott. Und er wusste, Gott ist am Werk. So kommt nun Barnabas in diese Situation hinein. Er erkennt die Gnade Gottes, er erkennt völlig an, Gott, du wirkst hier in Antiochia. Und wir sehen dann die Reaktion eines Ermutigers. Was ist die erste Beschreibung? Was ist die Reaktion von Barnabas? Schaut mal in den Text rein. Er freut sich einfach. Er ist nicht neidisch. Manchmal passiert uns das. Wir sehen, wie eine Gemeinde sehr gesegnet wird. Ist das echt, was da passiert? Was tut Barnabas? Er freut sich einfach. Er weiß, Gott wirkt. Es ist Gottes Gemeinde. Er ist voll von Geist und voll des Glaubens. Und er freut sich, dass Gott wirkt. Das ist die Reaktion eines Ermutigers, der sich freut, wenn es dem Nächsten gut geht, der Gott liebt und den Nächsten wie sich selbst. Und Barnabas war einer von ihnen. Er kannte diese Nation. Er ist in Zypern aufgewachsen. Er kannte die Gepflogenheiten. Er würde einer von ihnen sein. Und wir sehen hier die richtigen Qualifikationen, die Barnabas hat. Und das ist, was Gott auch heute möchte. Er möchte die richtigen Frauen und die richtigen Männer in der richtigen Rolle, Position haben, um sein Werk voranzubringen. Und betet auch für eure Gemeinde, für eure Gemeindeleitungen, dass sie die Weisheit haben, die richtigen Personen richtig einzusetzen für das richtige Werk. Und wir sehen die Folge. Die Folge ist Segen und Freude. Und Barnabas hat das richtig erkannt, was der Geist hier machte. Er kannte durch die Gnade Gottes auch, was jetzt dran war. Was tut Barnabas jetzt? Er tut das, wozu er begabt ist, wozu er berufen ist. Er ermutigt, ermahnt alle. Und Ermahnung heißt positive Ermutigung. Es ist nicht ein mal auf den Hinterkopf geben und sagen, was machst du da? Es ist beides gleichzeitig. Wir ermahnen jemanden, was ist da los? Wir ermutigen gleichzeitig, den richtigen Weg mit Christus zu gehen. Und in 23 sehen wir, dass er alle ermahnt. Und warum ist das jetzt so wichtig? Wenn so eine Gemeinde entsteht, kommt sie doch ins Rollen. Und wie das sich hier anhört, ist die Gemeinde förmlich explodiert. Aber die Gemeinde rollt nicht von selbst weiter. Diese Bewegung ist kein Selbstläufer. Die Gemeinde braucht Ermutigung. Und das ist es, was junge Christen, und das war, wir können wohl sagen, eine Gruppe von Babys geistlich gesehen, die ganz frisch zum Glauben gekommen ist. Und was brauchten sie? Die Ermutigung, halte fest an Christus. Das Leben wird nicht so rosig sein. Halte fest an Christus. Und er sagt, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, zu bleiben. Das ist, was junge Christen brauchen. Nämlich, das ist die Realität, die Kämpfe kommen. Halte fest, bleibe in Christus. Entscheide dich vom Herzen, fasse den Entschluss, in Christus zu bleiben. Auch durch Bedrängnisse. Jetzt müssen diese jungen Christen zeigen, dass sie tatsächlich zu Christus gehören. Ob der Glaube echt ist, ob ihre Umkehr echt ist, durch Bedrängnisse. Und das werden Paulus und Barnabas immer und immer wieder sagen, wenn sie bald in ihre Reise gehen, auf die Missionsreise. Und ich habe hier ein Beispiel aus Apostelgeschichte 14, 22, was sie denn tun. Sie tun genau das Gleiche. Und hört einmal zu, 14, 22. Sie, Paulus und Barnabas, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Bleibe im Glauben, an dem Festhalten an Christus, und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Deswegen ist es wichtig, die Bedrängnisse kommen und das Festhalten an Christus ist wichtig. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich das denn lernen? Soll ich einfach nur sagen, halte fest? Wie halte ich denn fest an Christus? Und was ist das Nächste, was wie oft jungen Christen sagen, lies die Bibel. Okay, kann ich heute Abend machen? Nein, lies sie immer. Hör gar nicht auf, sie zu lesen. Verschlinge das Wort Gottes, das macht dich fest. Das ist das Nächste, was wir sagen. Das macht dich fest durch Bedrängnisse. Denn was tut der Satan als Erstes bei jungen Christen? Der ausgestreute Same dieses Wortes Gottes wird so schnell von ihm weggenommen. Und deswegen brauchen sie diese Ermahnung und Ermutigung. Und Johannes ruft uns in 1. Johannes 2, 24 zu, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Ihr habt dieses Wort Gottes gehört, das soll in euch bleiben. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Bleibe in Christus, bleibe im Wort Gottes. Und das ist genau die Ermutigung, die Barnabas weitergibt. Und die Schrift sagt uns, die Gemeinde explodierte. Eine große Menge, unzählbare Menge an Gläubigen kam zu Christus. Und jetzt kommt es wahrscheinlich auch zu einem Punkt, wo selbst Barnabas Weisheit braucht. Er merkt wahrscheinlich, die Menschen werden so viele. Und er merkt, ich schaffe es gar nicht, all diese Menschen geistlich zu versorgen, sie anzuleiten. Und was tut er? Er braucht einen weiteren Evangelisten und Lehrer. Und er muss selbst den richtigen Mann für die richtige Position zur richtigen Zeit finden. Und er wusste schon jemanden, für uns alle natürlich klar, Paulus. Wer kommt denn sonst in Frage? So klar war das damals gar nicht, denn was macht Barnabas? Schaut man in den Text rein, er muss ihn suchen. Wieso muss man Paulus suchen? Er ist doch bekannt. Wo haben wir denn das letzte Mal von Paulus gehört? Er hat sich bekehrt, er ist nach Jerusalem gekommen und die Gemeinde hatte Angst vor ihm. Niemand hat mit ihm gesprochen. Und dann kommt Barnabas zu ihm und hilft ihm, in der Gemeinde in Jerusalem anzukommen. Und er kommt an, er spricht mit den Brüdern, er fängt an zu debattieren, zu streiten mit den Hellenisten um das Wort Gottes. Und so ein Aufruhr entsteht, dass die Gemeinde ihn wegschickt. Und wohin? Irgendwo bei Tarsus. Und das war die letzte Information von Barnabas wahrscheinlich. Und so geht er hin und sucht Paulus. Und er findet ihn. Und das waren die Jahre, wo wir am wenigsten von Paulus wissen. Wahrscheinlich hat er da das meiste Leid empfangen, wovon er in Korinther berichtet. Und jetzt kommt er nach Antiochia mit Barnabas. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt kommen Barnabas, der Ermutiger, und Paulus, der Prediger. Und jeden Sonntag eine richtige Ermutigung von Barnabas und eine richtige Keule und Lehre von Paulus. Da kann man nur noch Christus nachfolgen. Eine wunderschöne Situation. Denk nicht zu lange drüber nach, sonst werdet ihr unzufrieden. Aber sie sind jetzt da, um diese Gemeinde zu bauen. Und was machen diese zwei Männer nun? Sie werden bestimmt ein Blatt Papier nehmen und jetzt einen Plan ausarbeiten, wie wir diese Gemeinde in Antiochia groß machen werden. Und sie haben tatsächlich einen Plan. Welche Art von Jugendstunde, welche Art von Worship-Abend, was für Musik, welche Anbetung werden sie tun? Und ihr Programm ist, ihre Strategie ist unglaublich. Unglaublich einfach. Schau in Vers 26 rein. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Sie haben nichts anderes gemacht. Ein Jahr lang gelehrt und gelehrt und gelehrt und gelehrt. Das ist, wofür Gemeinde da ist. Das ist, was Gemeinde ist. Das ist die Strategie Gottes für den Gemeindebau. Für eine Gründung wie für eine etablierte Gemeinde. Gemeinde ist da, damit Gottes Wort gelehrt wird. Und es war sogar eine Massenveranstaltung. Es steht dort in der Gemeinde. Das heißt, sie haben sich an einem Ort getroffen. Das heißt, es waren sehr viele. Und im Zentrum von Barnabas und Paulus stand, was für die Apostel im Zentrum stand, die Lehre und das Gebet. Und das ist, was eine junge Gemeinde unbedingt braucht. Das ist, was eine ältere Gemeinde unbedingt braucht, die Lehre in Gottes Wort. Warum braucht sie das? Damit sie stark wird, nicht in sich selbst, damit sie stark wird in Christus, stark in ihm. Dafür brauchen wir Gottes Wort. Nicht stark in Programmen, in vielen Dingen, die wir tun, aber stark in ihm. Und das ist der Missionsbefehl, in Matthäus 28, der beinhaltet, lehrt sie zu halten alles, was ich befohlen habe. Das sagt Christus. Wahrscheinlich dauert es hier nur ein Jahr, aber wir brauchen wahrscheinlich länger als ein Jahr, um das alles zu lehren, um fest in Christus zu werden. Amen. Das genau ist die Strategie, die Gott segnen möchte. Er möchte als erstes, dass das Evangelium verkündet wird und als zweites, dass sein Wort beständig in der Gemeinde gelehrt wird. Das ist die Strategie, die uns Gott hier in der ersten Gemeinde zeigt, die wir erkennen können. Und dieser Einfluss dieser Gemeinde wurde riesig. Sie sandten später Barnabas und Paulus aus. Sie waren in der Weltmission beteiligt, aber in unserem letzten Vers hier, in diesem Abschnitt, sehen wir noch was. Sie wurden zuerst stadtbekannt. Denn das erste Mal wurden die Jünger wie dort genannt? Christen. Das erste Mal Christen. Sie selbst nannten sich nicht so. Sie redeten von sich selbst als Nachfolger, Jünger, Heilige, Nachfolger des Nazareners. Das waren die Worte, die sie benutzten. Und dieses Wort Christen, das war im Griechischen so, die haben einfach nur ein Iani, ein Wort drangehängt oder eine praktische Verniedlichung. Man konnte sagen, du bist doch ein Caesarani. Du bist doch einer, der dem Cäsar anhängt oder jemand anderem. Und so war das, du bist doch einer, der dem Christus anhängt. Du bist einer von denen. Das heißt, es war ein Spott für sie. Aber wir alle wissen, und auch für sie, sie wollten so genannt werden. Sie wollten ein Christiani sein, ein kleiner Christus. Die, die dem Christus nachfolgen, so sind wie er. Denn die Jünger Jesu wollten kleine Christusse sein. Das ist die Frage an mich und dich. Bist du ein Christiani, ein kleiner Christus? Hast du das Leben hinter dir gelassen? Folgst du Christus nach? Um das zu tun, brauchen wir weiter Lehre aus Gottes Wort. Nicht um zu wissen, um alles zu kennen, sondern um in das Ebenbild unseres Gottes oder Jesu Christi verwandelt zu werden. Und Barnabas lebte genau das aus. Er war ein Ermutiger, er liebte den Nächsten wie sich selbst Und das ist auch aus diesem Abschnitt die Frage für uns. Bist du auch ein Ermutiger? Nimmst du das Wort Gottes und ermutigst andere damit, um ihnen Freude zu bereiten? Und Barnabas erkannte, dass sein eigener Dienst gar nicht ausreicht. Er wollte nicht der Prediger von Antiochia sein. Er wollte, dass Christus die Gemeinde baut. Und er holte sich Paulus dazu. Er ging zu den anderen und lud sie an, eine Gemeinde mitzubauen, ihre Gaben einzusetzen. Und das können wir auch tun. Wir können unsere Geschwister verbal ermutigen, es aussprechen. Deine Gabe brauchen wir. Setze sie ein. Du machst das gut. Ermutige, dass sie an der Gemeinde mitbauen. Denn der Heilige Geist hat die Gemeinde oder die Gaben in der Gemeinde hier verteilt. Und wir sehen jetzt, wie nach dieser Strategie auch die richtige Folge kommt, das richtige Outcome. Das heißt, Gott verfolgt diese zwei Strategien und es passiert etwas danach. Wir sehen, dass die Liebe steigt, auf Wahrheit folgt Liebe, auf Lehre folgt Liebe und nicht Wissen. Und sie haben verstanden, an Christus festzuhalten. Sie haben die Wahrheit über Gott verstanden. Und jetzt war es an der Zeit für sie, dass sie das bewiesen. Und wir sehen das in den nächsten Versen, die Verse 27 bis 30, wie eine blühende Gemeinde entsteht. Wir sehen die Früchte eines echten Baumes. Und lasst uns nun den letzten Teil, die Verse 27 bis 30, zusammen lesen. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den gesamten Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Und endlich gibt es hier ein interessantes Thema. Wir können endlich über Prophetie reden, aber das ist nicht der Fokus dieses Abschnittes. Es geht nur hintergründig um die Prophetie. Es geht hier vordergründig um die Reaktion dieser Gemeinde. Aber lass uns erstmal hier die Prophetie verstehen, damit wir weiter denken können. Und ein Prophet, und zum ersten Mal kommen hier Propheten vor in der Apostelgeschichte, zum ersten Mal werden sie als Gruppe genannt und es gibt auch mehrere und einige von ihnen. Und diese Gabe der Prophetie war sehr, sehr wichtig für die erste Gemeinde. Später in Apostelgeschichte 15, 32 sehen wir auch, dass Judas und Silas auch Propheten sind. Und ich lese uns vor, und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, und jetzt sehen wir, was diese Propheten tun. Was tun sie in Vers 32, Kapitel 15? Sie ermuntern die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Das heißt, wir sehen, das Amt des Propheten muss nicht unbedingt etwas Großes sein, etwas Neues, eine neue Offenbarung, sondern auch vielmehr die Bestätigung von der Offenbarung, die schon da ist. Die Bestätigung von dem, was Gott schon gesagt hat. Und es gehörte natürlich auch dazu, dass es manchmal Vorhersagen der Natur war. Und warum war das so wichtig für die erste Gemeinde, dass sie Propheten hatten? Denn sie hatten das Neue Testament noch nicht aufgeschrieben. Es war in dem Prozess. So wie auch die ersten Apostel das Fundament der Gemeinde legten, indem sie das Wort Gottes sprachen, aufschrieben, in Briefen schrieben, dann wurde es zusammengefügt und dann war es da. Dann war die Zeit der Apostel vorbei. Sie haben ihren Auftrag erledigt. Und so ist es auch mit den Propheten. Ihre Aufgabe war es, das Wort Gottes zu bestätigen, zum Teil neue Offenbarungen zu geben. Und dieser Prozess ist abgeschlossen. Folglicherweise brauchen wir dieses Amt in diesem Sinne nicht mehr, dass wir eine neue Offenbarung brauchen. Das ist abgeschlossen und niedergeschrieben, Offenbarung 22. Und wie wusste man denn, wenn jetzt so ein Agabus aufstand und etwas sagte, wie wusste man, ob er recht hat oder nicht? Und wir wissen alle, im Alten Testament wurde jemand gesteinigt, wenn er nicht recht hatte. Aber das ist nicht mit Agabus passiert, weil es eingetroffen ist, was er gesagt hat. Schaut rein, es ist eingetroffen unter Claudius. Und das bezeugt uns die Bibel und das bezeugt uns auch die Geschichtsschreibung. Besonders Josephus, Eusebius und Cassius, wenn ihr die nachschauen wollt, die alle zu der Zeit lebten, die bestätigten, es gab diese Hungersnot. Und was machen jetzt die Gläubigen damit? Sie bekommen diese Offenbarung, wahrscheinlich eine Schockstarre, und dann rennen die Ersten los und bauen sich eine Scheune. Warum bauen sie sich eine Scheune? Wir werden bald hungern. Wir müssen noch Essen für uns sammeln. Ist es das, was sie tun? Nein. Sie tun was anderes. Sie denken an ihre Geschwister in Judäa. Und sie beginnen, nicht für sich zu sammeln, sondern für ihre Geschwister. Und wir sehen, wie die Großzügigkeit hier durchkommt und wie sie das bewiesen und auslebten, dass sie mit nun jetzt zu dem ganzen Leib Christi gehörten. Und die Apostelgeschichte schreibt uns nicht vor, wie viel Prozent wir spenden sollen. Die schreibt uns nicht vor, wie viel wir spenden sollen oder wie wir geben sollen. Sie gibt uns einfach Beispiele. Und wir sehen hier das Beispiel, dass die Christen so viel gaben, wie sie konnten. Ein Anteil, es steht nicht wie viel, aber sie folgten ihrem Vorbild Barnabas. Wie viel gab denn Barnabas? Er hat seinen ganzen Acker verkauft, um es der Gemeinde zu geben, damit die Gemeinde überlebte. Das heißt, wir sehen, wie viel wir geben, wie viel du gibst, ist abhängig von der Leitung des Heiligen Geistes, von unserem Hören und von unserem Leben in Christus. Und das Wichtige ist, dass wir es freimütig, großherzig tun. Nicht aus Zwang, sondern aus Freude. Und zu guter Letzt, was tun sie mit diesem Betrag? Sie geben ihm Barnabas und Paulus und schicken sie praktisch runter nach Jerusalem, hinauf nach Jerusalem. Und das ist ein gewaltiges Zeichen, denn zum ersten Mal kommen hier Abgesandte aus einer griechischen Nationengemeinde mit so vielen verschiedenen Menschen. Und was bestätigen sie jetzt? Wir sind Teil von euch. Wir gehören zu euch. Wir leben das aktiv aus. Wir gehören zu Christus. Wir leben die Früchte des Geistes aus und wir sind großherzig. Und damit bestätigen sie, dass sie mit zum Leib Christi gehören. In Antiochia ist diese blühende Gemeinde entstanden. Und du bist jetzt diejenige, die die Geheimstrategie kennt, wie diese Gemeinde entstanden ist. Und wollen auch wir so ein Christiani, ein kleiner Christus sein, indem wir Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und jeder will natürlich ein Teil so einer florierenden, wachsenden Gemeinde sein. Und hier haben wir die ganz einfachen, ganz simplen Strategien dafür, die da wären. Sind wir einfach die Gemeinde, die das Evangelium verkündet und das Wort Gottes beständig predigt? Und Gott wird das Ganze segnen. Und lasst mich euch auch damit ermutigen aus Epheser 6, Vers 10, wo Paulus uns sagt, werdet schließlich stark im Herrn. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Aus Antiochia haben wir gesehen, dass Gottes Hand mit denen ist, die Gottes Strategie umsetzen und sich auf ihn fokussieren. Und das ist der Aufruf an dich und an mich heute, an Gottes Werk teilzunehmen und sein Werk zu tun und nicht unser Werk. Amen. Lasst uns aufstehen und wir beten noch. Unser lieber Vater, wir beten zu dir, wir danken dir für diese großartige Gemeinde, die wir sehen dürfen. Wir wissen noch nicht einmal, wer sie gegründet hat, denn wir wissen, dass du sie gegründet hast. Und du hast Barnabas und Paulus dafür benutzt, voranzugehen und deine Gemeinde zu segnen. Und wir wollen uns auch darauf fokussieren, dass wir dein Wort lernen, dass wir stark in dir werden, in der Macht deiner Stärke. Denn wir sind schwach in uns. Wir sind schwache Gefäße, befähige du uns stark zu werden in dir selbst, indem wir unser Leben auf dich ausrichten, indem wir die Freude in dir finden, indem wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Das uns kennzeichnet, dass wir eine liebende Gemeinde sind, die sich gegenseitig versorgt und auch über den Tellerrand schaut, um den ganzen Leib Christi sich kümmert. Amen.